wenn wir gesungen haben, diese Schöpfungslieder, diese Anbetungslieder, dann ist das schon was Schönes, was Besonderes. Und dann gleich einsteigen zu dürfen und von diesem Schöpfer, der uns auch sein Wort anvertraut hat, da einfach einige Gedanken und Impulse für unser Leben zu empfangen. Ich bin ja in einem Monat, sind 7 Jahre, dass ich in Pension sein darf. Ein ganz besonderer Lebensabschnitt. Und für diesen Lebensabschnitt hat man weniger Stress und trotzdem gibt es so eine Art Stressless-Sessel, wo man dann entspannt sich hinsetzen kann. Den hatte ich schon vor der Pension, als Vorbereitung natürlich. Und neben so einem Sessel habe ich nun ein kleines Tischchen, wo man so Getränke draufgeben kann. Und außer der Bibel liegen auch noch Bücher dort. Und das Buch, das zurzeit dort liegt, heißt: Das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu verpassen. Ich habe das schon mal gelesen, ein älteres Buch schon, und ich habe das neu in die Hand genommen. Und lese darin, es ist wirklich so, das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu verpassen. Ich habe schon einiges hinter mir in den vergangenen Jahrzehnten und trotzdem kommen immer wieder Gedanken hoch, wie will ich den Rest meines Lebens zubringen? Was ist meine Bestimmung, meine Berufung? Was ist mein Weg, mein Ziel? Und ich gehe davon aus, dass viele von uns, die wir heute zusammen sind, sich auch Gedanken machen, was ist mein Weg, mein Ziel, meine Bestimmung, meine Berufung. Auch junge Menschen fragen, wie soll ich mein Leben gestalten, was hat Gott für mich vor, wo kann ich mich einbringen. Und sicher, man kann einfach die einfache Bibelstelle lesen, wie es im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10 heißt, ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Ist ja auf jeden Fall auch gut und richtig. Und wenn wir schon Talente und Gaben verspüren, dann kann man die auch einsetzen. Und wenn man nicht genau weiß, was die Talente und Gaben sind, dann machen die meisten Gemeinden ja auch so Workshops, entdecke deine Begabung, deine Talente, wo man dann auch herausfinden kann, wo und wie man sich im Leben einbringen könnte. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass Gott viele Menschen zu bestimmten Zeiten für bestimmte Aufgaben berufen hat. Denke da an Abraham, wie Gott zu ihm gesagt hat: Abraham, pack den Koffer, zieh in ein Land, das ich dir zeigen will, ihm eine große Verheißung gibt von einem großen Volk. Interessant, die Abrahams und die Folgengeschichten zu lesen. Denk an Mose, wie Gott ihn berufen hat und ihm eine Bestimmung gegeben hat. Und dann, wenn wir die ganze Bibel hernehmen, 40 Autoren, sagt man, ja, von diesen 66 Büchern. Und jeder dieser Autoren hatte eine spezielle Berufung und Bestimmung. Und wir kommen darin zunächst so ganz konkret nicht vor. Und doch habe ich den Eindruck, oder besser gesagt, ich bin überzeugt, dass der Herr Jesus auch mit uns allen, mit jeder einzelnen Person einen Weg, eine Berufung, eine Bestimmung hat. Und ich möchte heute 3 Bestimmungen, 3 Berufungen von Paulus erwähnen, und 3 von Petrus. Berufungen, Bestimmungen, die nicht ans Geschlecht gebunden sind, die nicht an den Intellekt gebunden sind, die eigentlich auch nicht an das Begabungsprofil gebunden sind, sondern Berufungen, die uns zugesprochen sind, wo dann da heraus vielleicht auch andere Bestimmungen und Berufungen wachsen könnten. Ihr werdet jetzt bald merken, um was es mir geht. Im 1. Korintherbrief, im Kapitel 1, Vers 9, wäre diese erste Berufung, auf die ich etwas eingehen möchte. Da steht geschrieben: Gott ist treu. Durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unserem Herrn. Der treue Gott, das kann auch übersetzt werden, Gott ist wahrhaftig, Gott ist zuverlässig oder Gott steht zu seinem Wort. Der Gott, der Schöpfergott, von dem wir gesungen haben, dieser große, allmächtige, wo wir Menschen nur einen kleinen Teil wahrnehmen können von seiner Schöpfung. Dieser treue Gott lädt uns ein, ja nicht nur lädt uns ein, spricht eine Berufung, eine Bestimmung aus und die Bestimmung lautet, du darfst oder sollst oder bist berufen, Gemeinschaft zu haben mit meinem Sohn Jesus Christus. Ihr Lieben, das ist Berufung. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir dieser Berufung folgen, dann wird der Herr Jesus es uns deutlich offenbaren, wenn er im Leben für uns spezielle Wege vorbereitet hat. Und wird es schenken, wie wir es am Anfang gehört haben, dass wir am richtigen Ort zur richtigen Zeit sind und die richtigen Impulse weitergeben können oder empfangen können. Berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Und wenn wir uns dann noch bewusst machen, wer Jesus ist, der Jesus, der gesagt hat, kommt her zu mir alle, die ihr euch immer wieder mal abplagt, die ihr Sorgen habt, lernt von mir. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Bei mir werdet ihr Ruhe finden, bei mir könnt ihr aufatmen. Gemeinschaft mit dem Herrn, mit dem Sohn Gottes zu haben, der das ausgesprochen hat. Mit dem Herrn, wenn wir im Matthäus-Evangelium am Ende dort lesen, wo der Herr Jesus sagt, mir ist gegeben alle Möglichkeit, alle Macht, alle Kraft, alles im Himmel und auf Erden. Mit dem Herrn, mit dem Freund Gemeinschaft zu haben, das ist Berufung. Natürlich, zunächst steht es hier an die Gemeinde in Korinth geschrieben und man muss ohne Frage vorsichtig sein. Was gilt nur bestimmten Menschen? Oder was können oder dürfen wir allgemein übertragen? Ich gehe davon aus, dass wenn es hier so offiziell an die ganze Gemeinde in Korinth geschrieben ist und wenn wir in Korinth wohnen und leben würden, dann könnten wir hundertprozentig davon ausgehen, dass diese Berufung für uns ist. Aber ich denke trotzdem, auch wenn wir nicht dort wohnen und leben, es gilt auch für die Gemeinde in Klagenfurt oder in Gösselsdorf, wo wir zurzeit geistlich am meisten zu Hause sind. Berufen, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, mit dem Herrn, von dem Paulus im Kolosserbrief steht, in Jesus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und im selben Kapitel, im Kolosserbrief Kapitel 3, heißt es dann noch, in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und nun schreibt hier Paulus, der treue Gott beruft uns, mit seinem Sohn Jesus Christus Gemeinschaft zu haben. Ja, wie sieht denn Gemeinschaft aus? Wie lebt man Gemeinschaft? Man sieht das ja immer wieder, wie Menschen Gemeinschaft leben. Wenn man in dieser Jahreszeit so durch die Stadt spaziert oder am Strand spaziert und in den Cafés schaut, wie die Menschen sitzen und Gemeinschaft haben, sitzen mehrere Personen am Tisch und jede Person hat so ein kleines Gerät und tippt herum. Okay, das ist nicht unbedingt die Gemeinschaft, die jetzt da gemeint ist, aber es gibt auch Tische, wo die Handys einfach da liegen und die Menschen miteinander reden. Miteinander kommunizieren. Also es gibt Tischgemeinschaft oder es gibt im Auto zum Arbeitsplatz Fahrgemeinschaft. Es gibt Wohngemeinschaften, Gemeinschaft, wo man einfach ein Stück Leben miteinander lebt, ein Stück Leben miteinander teilt, aufeinander hört, sich versucht zu verstehen, aufeinander einzugehen. Jemand hat mich gefragt, wie lebst denn du die Gemeinschaft mit Jesus? Habe ich gesagt, wenn ich in der Früh aufwache und aufstehe, dann sage ich beim Aufstehen, Dankeschön, Herr Jesus, dass ich mit dir in den neuen Tag gehen darf. Und dann nach dem Aufstehen, da brauchte ich eine gewisse Zeit, wie ein älterer Computer, bis er hochgefahren ist. Also ich kann da nicht gleich wie gewisse Menschen gleich irgendwie Lektüre aufschlagen und lesen. Ich gehe dann zum Haus, zur Wohnung raus, ins Freie. Entweder mache ich einen Spaziergang oder tue im Garten ein bisschen Unkraut zupfen und mache das mit Jesus. Dankeschön, Herr Jesus, dass ich mit dir jetzt diese Runde gehen kann vor dem Frühstück. Siehst du das Gezwitscher der Vögel, höre vielleicht ein Eichhörnchen sehe. Oder im Garten Unkraut zupfe, danke, dass das alles so herrlich wächst. Nicht nur das Unkraut, anderes auch. Ja, einfach Begegnung, Gedankengespräch mit dem Herrn Jesus. Und wenn die Bibel sagt, zum Beispiel betet alle Zeit, kann ja nicht gemeint sein, dass ich den ganzen Tag die Augen zu habe und die Hände gefaltet habe und in dieser klassischen Gebetshaltung den Tag verbringe, sondern es geht um eine Haltung. Stefan hat, ich glaube, den Begriff online verwendet. Ja? Ich meine, einfach gedanklich verbunden zu sein, online zu sein mit Jesus in allem, was ich tue. Und das ist Berufung, diese Berufung, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Der treue Gott, der zu seinem Wort steht, hat dich dazu berufen, hat mich dazu berufen. Und das finde ich einfach etwas Gewaltiges. Und wünsche uns gemeinsam, dass wir dieser Berufung, dieser Bestimmung folgen. Ein zweiter Gedanke von Berufung. Da möchte ich in den Epheserbrief gehen. Epheserbrief hat 6 Kapitel und meiner Wahrnehmung nach ist er so zweigeteilt. In den ersten 3 Kapiteln wird uns vermittelt, was wir in Jesus alles haben. Kapitel 1 zum Beispiel: vom Vater erwählt, durch den Sohn erlöst, mit dem Heiligen Geist versiegelt. Im Kapitel 2 zählt Paulus auf von einst und jetzt, vom Tod und Leben, vom früher und vom neuen Leben in Jesus, wird im Kapitel 2 so erwähnt. Im Kapitel 3, da spricht er mehr davon, dass es ein Geheimnis ist, dass die Botschaft der Bibel nicht nur für die Juden ist, sondern auch uns gilt, und wird einfach so aufgezeigt, was Jesus für uns ist und was wir in ihm alles haben. Und nachdem man beschenkt ist, ist eigentlich logisch, dass Paulus dann im Kapitel 4 beginnt und sagt: so ermahne ich euch nun, in Klammern, nachdem euch bewusst ist, was ihr in Jesus alles habt, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt. Also auch hier wird in den ersten 3 Kapiteln deutlich, wir sind durch Jesus beschenkt. Er hat uns gerufen, berufen, erlöst, versiegelt. Und nun geht es darum, dieses neu geschenkte Leben von Jesus und mit Jesus zu leben. Lebt der Berufung würdig. Wenn nun jemand den Beruf als Zahnarzt oder Zahntechniker erlernt hat, wenn das die Berufung ist und du begegnest diesem Menschen und diese Person lacht und zeigt die Zähne und du siehst da lauter kleine dunkle Höhlen im Gebiss, dann ist das nicht unbedingt der Berufung würdig eines Zahnarztes. Oder wenn du bei einem Installateur zum Essen eingeladen bist und musst dort an ein Örtchen und stellst fest, dass überall, wo es Leitungen gibt, es tropft, dann ist das auch nicht unbedingt der Berufung würdig eines Installateurs. Und da könnte man viele Beispiele nennen, wenn Berufung und Ausleben nicht zusammenpasst. Und Paulus versucht es hier etwas zu erklären, was er damit meint in den folgenden Versen. Dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Und dann sagt er, das bedeutet, mit aller Demut, Sanftmut, Geduld und ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid bemüht, die Einheit des Geistes zu zu erhalten durch das Band des Friedens. Menschen, die von Jesus so beschenkt sind, mit ihm Gemeinschaft haben dürfen, ja berufen sind sogar dazu, das sind laut dem, was Paulus hier schreibt, oder sind, sollten Menschen sein, die nicht in Hochmut leben, sondern in Demut. Die nicht böse, sondern oder forsch, sondern Sanftmut, ist auch Mut, ja. Und Geduld und einander tragen oder gar ertragen in Liebe. Das ist Berufung. So steht es hier geschrieben. Und viele Menschen, viele Christen beachten das vielleicht auch nicht. Weil mir kommt vor, wenn wir Christenmenschen dieser Berufung noch mehr Augenmerk schenken würden, folgen würden, dann könnte es vielleicht da und dort im Leben, im Miteinander von Menschen noch anders ausschauen. Und deshalb wünsche ich mir für mein eigenes Leben, dass ich auch jetzt in dem neuen Lebensabschnitt, den ich schon eben wie gesagt bald 7 Jahre leben darf, dieser Berufung würdig zu leben. In der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und in dieser Demut, Sanftmut, Geduld und auch im Tragen und Ertragen. Eine weitere Berufung möchte ich zum Kolosserbrief gehen. Wir haben heute in der Einleitung vom Stefan schon gehört von Krieg, von Angriffen, von Raketen. Da im Kapitel 3 im Kolosserbrief, im Vers 15, ist auch eine Berufung ausgesprochen. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leib, und seid dankbar. Wir sind berufen zum Frieden Gottes. Das ist gewaltig. Und ich habe da in der Bibel nachgeforscht, bis in der Konkordanz geschaut, wie oft das Wort Friede oder Frieden vorkommt. Und auch der Herr Jesus wird ja schon im Alten Testament der Friedefürst genannt. Gott hält ewig Vater, Friedefürst. Und ich möchte einige Stellen, ich sage ja nichts Neues, aber einige Stellen in Erinnerung rufen, die mit diesem Frieden zu tun haben. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Friede mit Gott. Philipper 4, Vers 7. Der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir uns ausdenken können, möge unsere Herzen und Sinne bewahren. Der Friede Gottes muss etwas ganz Gewaltiges, etwas Großes sein. In Römer 12 steht, so viel an euch liegt, habt Frieden mit jedem Mann und mit jeder Frau. Mit jedem Mann ist gemeint einfach alle mit allen Menschen. Ja? So viel an euch liegt. Und im Hebräerbrief steht geschrieben, jagt dem Frieden nach sogar. Und wie der Herr Jesus nach der Auferstehung durch die geschlossenen Türen seine Freunde besucht, was sind die ersten Worte? Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und im Johannesevangelium Kapitel 16, so ganz konkret auch, die Abschiedsreden, der Abschluss der Abschiedsreden, wo er sagt, dies habe ich euch gesagt, damit ihr Frieden in mir habt. In der Welt habt ihr zwar Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also dass ihr trotzdem in einer Welt, wo wir Angst haben, auch ja, Angst haben müssen letztlich, wenn man alles das so sieht und hört, und wer weiß, wann die Insel der Seligen nicht mehr so ist, wie sie zurzeit noch ist. Dies habe ich euch gesagt, damit ihr Frieden in mir habt. Und es gibt es ja so von der Kinderstunde, wenn die Kinderstunde Tante, sag's mal so, Fragen stellt, die meisten Antworten enden ja mit Jesus. Ja. Wer ist der Stärkste? Jesus. Wer hat die Welt erschaffen? Jesus, ja, einfach alles. Wer ist der Osterhase? Ja, okay. Ja. Ellen, aber in Bezug auf Frieden, wer ist der Friede? Jesus, ja. In Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 14, steht tatsächlich geschrieben, er ist unser Friede. Und nun steht da geschrieben, und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Das ist also offensichtlich nicht etwas Passives, sondern etwas Aktives. Unser Herz, unser Denken wird ja immer irgendwie bestimmt, geprägt oder von Umständen beeinflusst. Und hier geht es nun um eine Regierung, um die Herzensregierung. Und die Berufung und Bestimmung Gottes ist, dass der Friede Gottes in unseren Herzen regiert. Und wer regiert, hat das Sagen. Wer regiert, sagt, wo es lang geht. Und das soll der Friede Gottes sein. Das ist nicht einfach ein moralischer Appell, sondern hier steht geschrieben, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr berufen seid. Liebe Glaubensgeschwister, das ist unsere Berufung. Ich habe viel Kontakt mit manchen Menschen, mit sogenannten Christen und auch solche, die sich noch nicht so dazu bekennen. Und im Gespräch merke ich oft, wie viel Bitterkeit, wie viel Neid oder Unversöhnlichkeit oder Stolz oder Hochmut, Überheblichkeit im Herzen oder in den Herzen regiert. Und wenn ich mein eigenes Herz anschaue, ich will mich da nicht herausnehmen. Die Bibel sagt ja auch, das Herz, das menschliche Herz, ist ein trotziges und ein verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Das schreibt Jeremia im Auftrag Gottes. Es ist schon so, dass das Herz schon... aber es steht trotzdem geschrieben, der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Und ich möchte zumindest es mir bewusst machen und den Herrn Jesus bitten, weil er der Friede ist, dass er auch das Zepter in meinem Denken, Fühlen, Handeln und Reden übernimmt, dass mein Leben bestimmt und geprägt ist von seinem Frieden, weil wir dazu berufen sind. So steht es geschrieben. Das wären drei Impulse von Paulus. Es gibt noch viel mehr, wenn ihr mal selber nachforschen wollt. Gehen wir noch zum Petrus, ein paar Gedanken zu ihm oder von ihm. Im 1. Petrusbrief im Kapitel 2, Vers 9. Und der 1. Petrusbrief ist nicht an eine bestimmte Gemeinde geschrieben, sondern wenn wir vorne lesen, dann heißt es an die zerstreuten Personen, die überall im ganzen Gebiet dort, und ist einiges aufgezählt, ich denke, man dürfte das auch erweitern bis nach Kärnten, dass das wirklich auch für uns zugänglich ist. Und an diese Menschen schreibt Petrus, der ja von seinem ursprünglichen Beruf her ein Handwerker, ein Fischer war, der sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, um die Tugenden dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Denke, das gilt auch für uns. Wir dürfen zu diesem Volk gehören, wir dürfen uns dazu zählen als Menschen, die Jesus, den Herrn, angenommen haben. Eine königliche Priesterschaft, das Eigentum, es steht in der Bibel so geschrieben, wer Jesus angenommen hat, ist nicht mehr Fremdling, sondern ist Gottes Hausgenosse, gehört zu ihm, zu seinem Volk und ist aus der Finsternis zum Licht herausgerufen und berufen worden. Und in Bezug auf das Licht gibt es ja auch so viele wohltuende Stellen. Psalm 27, Vers 1, auch für die heutige Zeit so gewaltig. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem oder vor was sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem oder vor was sollte mir grauen? Euer Lieben, wenn uns der Herr Jesus so vorangeht als Licht, wo er auch sagt im Johannesevangelium von sich selber, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, tappt nicht im Dunkeln umher, sondern wird den Weg finden, der zum Leben, zum Licht führt. Und dann geht es noch weiter. Durch die Gemeinschaft mit Jesus findet da eine Übertragung statt. Sein Licht kommt in unser Leben, in dein Leben, in mein Leben. Deshalb kann der Herr Jesus sagen, ihr seid das Licht der Welt. Das sagt er zu Menschen, die in der Freundschaft, in der Beziehung zu ihm leben. Nicht, ihr sollt das Licht werden. Er sagt, ihr seid es. Wie kann eine Stadt, die auf einem Berge ist, verborgen bleiben? Du und ich, wir dürfen Lichter sein, beziehungsweise wir sind Lichter. Wir sind dazu berufen sogar. Deshalb muss man vielleicht sagen, wenn man so an eine Laterne oder an diese Gläser dort denken, das sind zwei Gläser und zwei Kerzen drin. Und damit das Licht rausscheint, das Einzige ist, haltet die Scheiben sauber, haltet das Glas sauber, ja, damit das Licht rausleuchten kann, auch bei einer Laterne. Natürlich kann das Licht gedämpft werden, wenn das bekleckst ist, wenn es nicht sauber ist. Und von daher ist es sicher richtig, dass wir auch hier in der Reinigung, in der Heiligung oder wie die Bibel in der Vergebung leben, damit das Licht nicht gedämpft wird, sondern damit das Licht auch den Ausgang finden kann. Petrus schreibt im selben Brief, im Vers 21, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Wieder diese Berufung, diese Bestimmung, seinen Fußspuren zu folgen. Das ist im Winter, wir kennen es alle, wirklich oft einfacher, wenn man durch den Schnee geht, wenn man einfach Fußspuren folgen kann. Und wie kann ich den Fußspuren des Herrn Jesus folgen, indem ich ihn einfach immer besser kennenlerne? Und ich komme da immer wieder zur ersten Berufung zurück, berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Ja, in der Gemeinschaft mit ihm lerne ich ihn kennen, lerne ich seine Fußspuren kennen und kann ihm dann auch im Alltag folgen. Ich lerne seinen Charakter kennen und sein Charakter prägt dann mein Leben, meinen Charakter. Darum geht es ja auch, weil im Galaterbrief steht, das ist jetzt nebenbei erwähnt, auch, dass wir zur Freiheit berufen sind. Ja? Und im Galaterbrief schreibt Paulus, dass er noch einmal Geburtswehen leidet in Bezug auf die Galater, bis Christus in ihnen Gestalt gewinnt, bis Jesus Charakter in unser Leben hineinkommt, bis mein Charakter, dein Charakter immer mehr vom Jesus Charakter geprägt wird. Und Jesus sagt, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Oder in Johannes 1, 14, das Wort wurde Mensch, wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater. Und dann steht, voller Gnade und Wahrheit. Das ist Jesus Charakter. Und dieser Charakter möchte dein Leben, mein Leben prägen und das bedeutet dann, in seinen Fußstapfen, in seinen Fußspuren zu leben, seinen Fußspuren zu folgen. Und das Letzte oder Zweitletzte, was ich erwähnen möchte, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 9. für Christen selbstverständlich, für Jesus, der das hat aufschreiben lassen durch Petrus, selbstverständlich, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet und wisst, dass ihr dazu berufen seid. Dass ihr dazu berufen seid, damit ihr Segen ererbt. Ja. Es ist also auch Segen verheißen. Als ähnlich wie im sogenannten Unser Vater, vergib uns, wie auch wir vergeben. Oder hier segnet, wie auch ihr gesegnet werdet. Ich habe mal gelernt, dass das Wort segnen aus zwei Worten zusammengesetzt ist und wörtlich übersetzt dann einfach Gutes sagen, Gutes reden bedeutet. Möge der Herr Jesus uns Gnade schenken, dass unser Reden ein gutes Reden ist. Ein Reden, was nützt, was hilfreich ist. Es gibt ja die sogenannten drei Siebe des Sokrates in Bezug auf das, was man sagt, ist das, was du sagst, dieses wahr, weißt du, dass es stimmt, dient es dem anderen zum Guten und ist es wirklich notwendig, dass ich das mitteile, sind so Überlegungen, aber einfach segnet Gutes reden. Das heißt nicht einfach etwas schönreden, das meine ich nicht, das ist auch hier nicht gemeint, aber segnen. Die Bibel sagt sogar, segnet die, die euch fluchen, ja, die Feinde. Das ist unsere Berufung. Da haben wir sehr viel zu tun, vielleicht auch manches nachzuholen, ja, Menschen zu segnen. Warum? Nicht, weil ich es hier sage. Was ich hier sage, ist nicht so von Bedeutung, sondern von Bedeutung ist, was Jesus sagt. Und er sagt uns hier durch Petrus, ihr seid zum Segnen berufen. Und auch berufen dann, selber gesegnet zu werden. Ich wünsche uns da viel Mut und Freude bei diesem Dienst, in diesen Berufungen zu folgen. Und das Schönste kommt noch. Ja, ja. Im ersten Petrus im Brief im Kapitel 5, Vers 10 steht dann, der Gott aller Gnade aber, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus berufen hat, der wird euch, die ihr jetzt eine kurze Zeit leidet, zubereiten, stärken, kräftigen und auf festen Grundstellen, ja, berufen zur ewigen Herrlichkeit. Das bedeutet wirklich, das Schönste kommt noch und das Leben ist zu kurz. Um die Hauptsache, ich sage es jetzt in meinen Worten, das Leben ist zu kurz, um nicht in den Berufungen zu leben. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen im Namen deines Sohnes, dass du uns berufen hast, mit deinem Sohn Gemeinschaft haben zu dürfen. Dass du uns berufen hast, deinen Frieden in unserem Herzen, in unseren Herzen regieren zu lassen. Und du mögest uns Gnade schenken, dass wir der Berufung würdig leben. Dass wir in deinem Licht leben, zu dem wir berufen sind. Dass wir in den Fußspuren gehen, die du bereitet hast und auch dazu hast du uns berufen. Und dass wir auch segnen. Danke, dass du gut über uns redest. Du hast es bewiesen, indem du dein Leben für uns hingegeben hast. Und lass auch uns Menschen sein, die segnen. Und danke für das große Ziel, Herr Jesus, dass du uns auch zur ewigen Herrlichkeit berufen hast und lass unser Leben auch davon geprägt sein, dass wir diese lebendige Hoffnung in uns tragen und uns nicht einfach die Zeitereignisse so in Beschlag nehmen, dass der Blick vernebelt wird, sondern gib uns Gnade hinzuschauen, aufzuschauen auf dich, den Urheber und Vollender unseres Glaubens und Lebens. Amen.